aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über Jugendliche und Social Media sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Cordula Rothmeier, einer Kinderbuchberaterin, und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo, Nora.
Hallo, Oliver.
Da haben wir uns ja ein lustiges Thema ausgesucht. Die Beobachtung ist ja, dass Social Media wie so ein Riss durch alle Gesellschaften, alle Familien, durch alle Beziehungen irgendwie so durchwandert. Und Jugendliche heute sind ja so die erste Generation, die 24/7 am Smartphone Social Media zur Verfügung hat, ne?
Naja, zumindest wenn ihre Eltern da nicht irgendwelche Restriktionsmaßnahmen sozusagen ergreifen und sagen, du kannst nicht die ganze Zeit am Handy hängen. Aber das ist ja genau die große Diskussion, ne? Also wann sollen, können, dürfen Kinder, junge Teenager, wie auch immer, überhaupt ein Smartphone bekommen? Was soll dann da drauf sein? Wie begrenzt oder unbegrenzt muss der Zugang sein zu welchen Apps? Und es ist definitiv so, dass die heutigen Teenager ja im Prinzip die erste Generation sind, die sozusagen mit diesen sozialen Netzwerken erwachsen werden. Und ich habe das Gefühl, da wird oft sehr schwarz-weiß-malerisch drüber gesprochen. Also sehr viele Menschen sehen davon sozusagen nur die Nachteile und sagen, das ist sozusagen das Übel unseres Jahrzehnts, dass die Jugendlichen alle nur noch am Handy hängen und nur noch in diesen schrecklichen sozialen Netzwerken abhängen, und das macht sozusagen alles kaputt. Und gleichzeitig gibt es natürlich Stimmen, die da deutlich differenzierter drauf schauen, die aber oft weniger gehört werden so im öffentlichen Diskurs. Und es ist vor allem ein Thema, das viele Eltern nach meinem Empfinden total überfordert, weil sie einerseits das Gefühl haben, da passiert was, da müssen wir schon aufpassen, und auf der anderen Seite gibt es einen großen Gruppendruck, und es ist natürlich auch bei Heranwachsenden immer schwierig, als Eltern dann da sich hinzustellen und irgendwelche Verbote auszusprechen und die dann durchzuhalten gegen den Widerstand gefühlt aller anderen so. Also man hat dann auch oft das Gefühl, oder ich habe oft das Gefühl, dass Eltern eigentlich zwar das Gefühl haben, es ist ihnen nicht so ganz wohl damit, wie ihre Kinder auf sozialen Medien rumhängen, und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen so resigniert haben und sagen, das ist halt heutzutage so, das haben alle, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es gut geht. So. Und ich will das überhaupt nicht abwerten oder Menschen dafür beschämen. Ich kann das total verstehen, dass man irgendwann auch sagt, ich weiß jetzt auch nicht, das muss jetzt einfach irgendwie laufen. Aber ich wollte eben gern mit dir drüber sprechen, wie da vielleicht auch sowas wie ein gesunder Mittelweg aussehen kann zwischen rigiden Verboten und letztlich auch so einer gewissen Beziehungslosigkeit, dann zu sagen, es ist mir egal, wie es dir damit geht, du darfst es nicht. Und gleichzeitig vielleicht auch nicht so einer Resignation zu sagen, ich lass jetzt einfach laufen, weißt du?
Ja, also ich bräuchte fast, dass wir das Thema noch ein bisschen auffächern. Also was genau verstehen wir beide jetzt für dieses Gespräch unter Social Media?
Ja.
Weil, glaube ich, manches davon ist das Internet, und manches davon ist Chatten mit Freunden, und manches davon ist der Chat, der neben dem Online-Game läuft, und anderes davon ist schlicht Insta, oder eben wahrscheinlich reden wir gerade über TikTok. Also ich glaube, das müssten wir erstmal so ein bisschen machen. Und dann entstehen daraus auch so ganz unterschiedliche Fragen von darfst du oder darfst du nicht. Und dann hatte ich auch das Thema, wenn ich mich da selber nicht auskenne, neige ich natürlich zu pauschalen Verboten und so weiter. Und woran denkst du genau, wenn du sagst Jugendliche auf Social Media? Also ist das jetzt TikTok, oder ist das irgendein Forum irgendwo, wo sich irgendwie schlimmste Menschen zu schlimmsten Dingen verabreden?
Ja, ja, also formal gehört ja zum Beispiel auch WhatsApp und all diese Messenger-Dienste sozusagen zu Social Media dazu, weil es da auch natürlich die Möglichkeit gibt, bestimmten Gruppen beizutreten und so weiter. Und das ist zum Beispiel was, wo ich merke, und da geht es, glaube ich, vielen Eltern so, dass das oft der Punkt ist, wo man als Eltern mit einem Kind, das nicht mehr so ganz klein ist, relativ schnell irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sagt, also wenn ich meinem Kind jegliche Messenger-Dienste verbiete, wo sich einfach Kinder, Jugendliche untereinander schreiben, verabreden, können, so, dann bahne ich echt so ein bisschen den Weg in die soziale Exklusion. Also ich weiß, dass es auch Eltern gibt, die das hochhalten und sagen, unser Kind darf bis, weiß ich nicht, 14 kein WhatsApp haben. Aber ich habe so das Gefühl, spezifisch diese Messenger sind sozusagen so ein bisschen soziale Medien light in der Hinsicht, dass da viele Eltern auch so das Gefühl haben, okay, solange mein Kind da sich an bestimmte Sicherheitsregeln hält, sich nur mit Leuten verbindet, die es auch im echten Leben kennt, nicht in irgendwelche dubiosen Gruppen reingeht, sich mit seinen Freunden da austauscht, dann kann ich das erlauben. Und ich kenne relativ viele Eltern, die ihren Kindern sowas wie WhatsApp-App eben ungefähr ab 10, 11 Jahren erlaubt haben, obwohl das offiziell da noch gar nicht erlaubt ist.
Bleiben wir kurz bei WhatsApp, ja. Weil ich glaube, es hilft manchmal nichts, wenn man Sachen so durchgeht, ne?
Ja.
Die Kritiker sagen ja dann sowas wie, ja, das ist ja erst in den, weiß ich nicht, in der EU ab 16, dann ist es wieder 17, dann ist es 15 überhaupt zugelassen und die Mobbinggefahr ist riesig und das,
ja.
Sobald da jemand sowas wie ein Nacktfoto rumschickt, steht gleich morgen die Polizei in deinem Kinderzimmer. Und all diese Dinge sind ja nicht falsch und gleichzeitig lösen sie bei mir so ein, ja, du malst halt jetzt auch einfach schwarz, weil du einen anderen Kurs hast, Gefühl aus. Also
ja.
Ich finde, da muss man manchmal zur Not so auf dieses Küchenmesser-Argument zurückgreifen, was auch eine wahnsinnig schreckliche Sache ist. Aber oder sollten wir deswegen wirklich bei, du sagtest jetzt 10, meine Augenbraue geht hoch, aber egal, bei jüngeren Kindern oder aber auch Teenagern, ja, was sollen wir denen an die Hand geben? Was sollen wir denen verbieten? Also wie ist denn da euer Umgang so? Oder was also würdest du betroffen?
Spezifisch bei WhatsApp war es bei uns so, dass unsere Kinder das hatten, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, ab 11, ab 12, sowas den Dreh rum. Aber auf jeden Fall vor der Grenze, wo sie es offiziell hätten haben dürfen.
Das haben alle vorher.
Und aus so einer pragmatischen Notwendigkeit heraus zu sagen, da passiert das soziale Leben und wir haben damals dann mit unseren Kindern halt gesprochen, wie man das so macht, im Sinne von, wenn ihr in einen Klassenchat geht, dann bedeutet das, da können auch folgende Dynamiken entstehen, wenn da irgendwas sich blöd anfühlt, könnt ihr uns immer Bescheid sagen, wenn da irgendwelche Bilder rumgeschickt werden oder so, werden die teilweise automatisch auf eurem Handy gespeichert, das ist wichtig, dass ihr uns das sagt, wenn da was Blödes kommt so und haben das so ein bisschen alles so abgesteckt. Eins unserer Kinder ist dann ganz schnell aus dem Klassenchat wieder ausgetreten, weil es selber so genervt davon war, diese 700.000 Nachrichten am Tag zu bekommen. Und unsere Kinder haben nach meinem Dafürhalten WhatsApp immer, sag ich mal, auf eine vernünftige Weise benutzt, in dem Sinne, dass sie halt wirklich halt mit Freunden und Familie in Kontakt geblieben sind. Also ich hatte da nie das Gefühl, dass da irgendwelche dramatischen Dinge spezifisch von dieser App ausgingen, aber ich weiß, dass das unterschiedlich laufen kann, so, ja. Und natürlich lese ich diese Chats mittlerweile auch nicht mehr mit, aber wir hatten so eine Übergangsphase ganz am Anfang, also als die Kinder gerade erst ein Smartphone bekommen hatten, wo wir sagten, wir wollen schon die Möglichkeit haben, als Eltern auch mal reinzugehen und zu sagen, kann ich mal kurz dein WhatsApp angucken und schauen so ein bisschen, aha, mit wem du da schreibst. Wir haben jetzt nicht die Details der Chats gelesen oder sowas, aber wir haben so uns mal so einen Überblick kurz verschafft. So. Das hat damals unser Sicherheitsempfinden verlangt, glaube ich. Und und ich weiß aber auch, es gibt natürlich schreckliche Geschichten, was auch über WhatsApp an teilweise organisiertem Cybermobbing passieren kann und alles Mögliche. Und gleichzeitig merke ich da auch immer, dass ich denke, bestimmte Dynamiken gibt es unabhängig von spezifischen Apps oder Anwendungen, ne? Also wenn in der Klasse eine Mobbing-Dynamik ist, dann ja, heißt es nicht unbedingt, dass ich mein Kind davor schütze, indem ich sage, du darfst kein WhatsApp haben, ja, sondern das kann auch sein, über dieses Kind wird dann in der WhatsApp-Gruppe gelästert, in der es selbst nicht ist, ja, und dann werden ihm irgendwelche Screenshots davon gezeigt oder sonst was. Also da gibt es, und es gibt auch so viele Möglichkeiten, natürlich offline ein Kind zu quälen, und es ist einfach, glaube ich, da wichtig zu sagen, der beste Schutz vor solchen Dynamiken liegt nicht in dem Verbot irgendwelcher spezifischen Anwendungen, sondern da geht es ganz stark einfach darum, mit dem Kind in Verbindung zu bleiben, auch als Lehrkraft einen Blick darauf zu haben, wie sind soziale Dynamiken in einem Klassenverband, eine gute Schulsozialarbeit zu haben, wo sich Leute hinwenden können, wenn sie irgendwie ein Problem haben. Ja, also da gibt es so viele andere Ebenen, die aus meiner Sicht wichtig sind und wo man nicht alles auf diese technische Ebene verlagern kann.
Ja, also ich stimme dir zu. Ich guckte nur so ein bisschen, weil natürlich zu jeder digitalen Mobbing-Geschichte, zu jeder zweiten gehört ja auch gefühlt die und was hat die Schule gemacht? Oder es gab leider keine Schulsozialarbeit, weil man natürlich jetzt auch nicht das, glaube ich, automatisch verlangen kann, dass die Lehrkraft, die da eh schon voll gefordert ist im Klassenzimmer, dann auch noch kompetent, erfahren und weise mit dem Thema Cybermobbing im Klassenchat umgeht. Also das da wäre ich auch erstmal überfordert. Aber also ich habe mich auch entschieden, aus diesem Graubereich auszutreten und dieses Argument, ja, das ist ja eh alles verboten oder das ist eh alles nur schlimm, das finde ich, das funktioniert einfach nicht, sondern es verstärkt Dynamiken. Also das würde ich schon im Unterschied zu dir sagen. Ich glaube schon, dass es ein Tool ist, das Dynamiken verstärken kann.
Ja, nee, das würde ich auch so sagen.
Weil das Mobbing dann halt einfach auch nicht aufhört so. Aber ich halte es trotzdem für ein schiefes Argument, deswegen ein unter Jugendlichen sehr beliebtes, aber auch unter uns Erwachsenen sehr verbreitetes Kommunikationsmittel, was es ja irgendwo noch und so weiter ist, deswegen einfach zu sagen, ja, hey, gibt es erst ab 18 oder ja, ab 16
Und
oder
absolut,
so.
Also ich stimme dir dazu, dass wie du sagst, natürlich jeder Messenger-Dienst auch sowas wie eine Mobbing-Dynamik nochmal drastisch verstärken kann, genau wie du sagst, weil es sozusagen keine Pause gibt, ne? Und gleichzeitig ist es eben so, entscheidend bei Mobbing ist immer, dass die Person, die das Opfer von Mobbing wird, vertraute Person hat, an die sie sich wenden kann und wo sie Hilfe und Unterstützung bekommt. Und das ist sozusagen etwas, dieses System, ja, dass da sozusagen hilfreiche Menschen drumherum sind, das braucht es und das braucht es sozusagen online wie offline. Und es ist so, dass wenn ich mein Kind von WhatsApp fernhalte und sage, du darfst es nicht haben, dann schütze ich dieses Kind damit weder davor, Mobbing-Opfer zu werden, noch ein anderes Kind zu mobben, sondern es können sozusagen ja auch sich Dynamiken im digitalen Raum entspinnen, wenn da nur die Hälfte der Klasse in einem Chat ist und nachher hat es trotzdem Einfluss auf alle, ne? Also es ist sozusagen manchmal mir zu kurz gegriffen, da immer über diese individuellen Lösungen zu sprechen, als könnte ich als Einzelperson beschließen, für mein Kind gibt es einfach noch keine sozialen Netzwerke. Weil auch wenn ich mein Kind persönlich versuche, mit allen Mitteln von sozialen Netzwerken fernzuhalten, existieren die trotzdem und das soziale Umfeld bewegt sich darin und da passieren Dinge und die werden auch Einfluss auf mein Kind haben, selbst wenn mein Kind überhaupt kein Smartphone hat, ne? Also das sind einfach Dynamiken, die nicht im luftleeren Raum passieren und nicht voneinander abgegrenzt so betrachtet werden können.
Oder anders gesagt, face it, also es ist halt, die sind halt da. Wäre unser Elternleben leichter? Manchmal sicher, auf jeden Fall. Ja. Und wir werden sicher nachher auch genauso viel über die positiven Seiten davon sprechen, wie schön es ist, dass man dieses Gespräch jetzt hier gerade über einen Video-Messenger führen kann. Und dass Kinder eben auch mit entfernteren Freunden, Verwandten Kontakt halten können und so weiter und so fort. Ja.
Und gleichzeitig ist sozusagen WhatsApp, sage ich mal, für viele Familien, glaube ich, noch so ein einfacheres Thema. Und gleichzeitig das, was vielen Jugendlichen nicht lange ausreicht in Sachen, ich will auf dem Smartphone coole Sachen machen können.
Aus meiner Wahrnehmung war es so, das Smartphone kommt entweder ins Haus, weil darauf eine Musik-App läuft, also ins Kinderzimmer. Ja. Oder weil jetzt es Klassenchats gibt oder eben man, also sich, weil man in dieses Verbindungsalter kommt. Ich glaube schon, dass das, auch weil dieses klassische, man telefoniert den ganzen Nachmittag mit einer Person, so wie vielleicht wir das noch in unserer Jugend gemacht haben, irgendwie jetzt einfach nicht mehr en vogue ist, dass das einfach die beiden Wege sind, wie halt Smartphones vermutlich statistisch am öftesten in so ein Kinderzimmer einziehen.
Ja, und es gibt da Zahlen dazu, dass sozusagen das Alter mit seitdem Kinder Zugang zu ihrem eigenen Smartphone bekommen, immer weiter gesunken ist. Also mittlerweile haben wohl schon sehr viele Grundschüler im Alter von 8 Jahren ein eigenes Smartphone. Und gleichzeitig auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen, du und ich, ist immer die Frage, was bedeutet das konkret? Also haben die irgendein altes abgelegtes Handy ohne Internetzugang, auf dem halt sie, oder schon mit Internetzugang, aber wo sie sozusagen nur in Anführungszeichen Musik hören können, genau. Oder haben die ein voll funktionstüchtiges Smartphone und können damit alles machen. Also da gibt es ja eine riesen Spanne damit. Du kannst ein Smartphone haben, das so ein bisschen wie ein Gameboy ist, ja, oder du kannst ein Smartphone haben, das wie ein Hochleistungscomputer ist mit allen Möglichkeiten und ohne Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben tatsächlich in unserer Familie, das hatte ich glaube ich schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, so ganz grob diese Schwelle zu sagen, ein Handy, ein eigenes Handy gibt's zum Eintritt in die weiterführende Schule. Damit waren wir bei unserem ältesten Kind vor 10 Jahren so normal dran, sag ich mal. Und mittlerweile sind wir da nach meinem Empfinden eher spät dran sozusagen, obwohl sich die Zeit nicht, also ne, das Alter nicht geändert hat, aber sozusagen die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert. Das heißt aber nicht, dass unsere Kinder nicht vorher auch schon Zugang zu digitalen Endgeräten haben und hatten, aber dann halt so klassisch entweder über das Elternhandy, das man dann aus der Hand gibt und sagt, hier, du darfst damit jetzt das und das hören oder spielen oder so. Und wir haben so ein Familientablet, das uns Eltern gehört, das jetzt keinem Kind sozusagen zugewiesen ist, aber auf dem zum Beispiel so diese Lern-Apps von der Schule laufen, die ja quasi, also zumindest bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen von Schule zu Schule verschieden, so fast vorausgesetzt werden, dass sozusagen ein Drittklässler sich damit auf eine Klassenarbeit vorbereiten kann oder so. Und dann war praktisch so für uns die Entscheidung zu sagen, das heißt jetzt nicht, dass wir dem Kind ein Tablet schenken müssen, sondern wir brauchen halt ein Tablet, auf dem das dann läuft. Aber auch da ist natürlich sozusagen diese Frage, wie richtet man so ein Ding dann ein? Was kann man damit machen? Was kann man damit nicht machen, wenn man das dem Kind in die Hand drückt und das verschwindet damit ins Kinderzimmer? Stellt sich da ja auch schon.
Ich denke halt schon immer so drüber nach, über dieser Kontext Schule. Ich finde das relativ kompliziert. Weil ich finde, auch aus der Schule ja oft so Bewegungen kommen, wie eben kein Smartphone in der Grundschule, dann treffen sich irgendwie engagierte Eltern und sagen, das wäre doch eigentlich total clever, wenn wir jetzt
schulübergreifend
beschließen, genau, so, oder irgendwo, weiß ich nicht, hat doch irgendein Ort, die haben sie das hingekriegt, weiß ich,
Irland,
ging doch durch Social Media.
Ja.
Irgendwo in Irland. Und seitdem sind die Kinder doppelt so glücklich und nur noch halb so dick oder was weiß denn ich, kann schon sein. Ich glaube jetzt nach diversen Folgen aller Anfang auch da so gewisse Mechanismen von Elternbeschämung oder dem Wunsch einer, wie hast du es dann genannt, Bullabüisierung zu erkennen. Wo ich denke so, ja, wenn wir das jetzt hier schaffen auf der Höfte-Höfte-Höfte-Schule, dann it's gonna be fine. Und man sagt, nee, weil das ist so...
Ja.
Ich kann fühlen, warum Eltern das wollen und ich würde das auch gern fühlen, aber leider sagt halt mein Kopf, Leute, das wird nicht funktionieren.
Also das ist tatsächlich auch ein Thema, über das ich echt viel nachgedacht habe, weil ich es immer wieder jetzt auch erlebt habe, dass Eltern quasi so als eine Lösung für die Überforderung mit dem Thema Social Media quasi vorgeschlagen haben, zu sagen, wie wär's, wenn wir uns verbünden und so Netzwerke gründen von sozusagen Eltern, die für eine smartphonefreie Kindheit einstehen oder eine smartphonefreie Jugend. Und auf den ersten Blick klingt es so verführerisch, zu sagen, wenn wir einfach 10 Eltern versammeln und die sagen, wir kaufen alle kein Smartphone und dann sorgen wir dafür, dass die Kinder sich anfreunden untereinander, dann fehlt denen ja allen nix. Aber so funktionieren ja Kinder und Jugendliche und in ihren Freundschaften und sozialen Beziehungen nicht. Also das kann funktionieren, wenn unsere Kinder 6 sind, ja, und wir wohnen alle in der Nachbarschaft und einigen uns gemeinsam drauf. Wenn die sich gegenseitig besuchen, geben wir denen allen kein Tablet in die Hand. Das kann ich mir vorstellen, weißt du, in so einem Neubaugebietrahmen oder wie auch immer. Aber sobald unsere Kinder älter werden und ihre sozialen Beziehungen selbst in die Hand nehmen und organisieren, ist es doch ein völlig weltfremdes und letztlich auch klassistisches Bild zu sagen, wir und unsere handverlesenen Akademikerfreunde, die alle gegen Smartphones sind, sorgen dafür, dass unsere Jugendlichen sich nur untereinander befreunden, damit niemand in Kontakt kommt mit TikTok oder sowas. Also, wenn ich mir meine eigenen Jugendlichen anschaue, haben die sehr früh angefangen, soziale Beziehungen zu knüpfen, die weit auch über ihre Schulgrenzen oder Stadtgrenzen oder sowas hinausging. Das ist ja eigentlich gerade das Coole auch am Teenager-Sein. Du kennst jemand, der kennt jemand, der kennt jemand, der hat jemand auf der Party kennengelernt und auf einmal bist du mit der Person eben auch verbandelt. Und klar, soziale Netzwerke können sowas auch nochmal befördern, ne? Du bleibst dann über soziale Netzwerke in Kontakt und lernst dann sozusagen auch digital deren Freundeskreis kennen. Aber was ich wirklich auf eine ganz positive Weise sagen muss, ist, meine Kinder haben, also meine großen Kinder, ne, die Teenager-Kinder, haben wirklich, sag ich mal, diverse Freundinnen und Freunde, die teilweise sehr nah wohnen, teilweise sehr weit weg wohnen, aus unterschiedlichsten sozialen Bezügen kommen, tolle, wichtige Menschen, die sie teilweise über soziale Netzwerke kennengelernt haben, teilweise über soziale Netzwerke als Freunde sozusagen behalten konnten, weil das einfach die Kontaktmöglichkeit war, die sie dann hatten. Und das war unglaublich bereichernd für die. Und wenn wir das sozusagen beschnitten hätten oder versucht hätten zu beschneiden und zu sagen, nein, du kannst keine Freunde in Österreich oder Frankreich oder im Ruhrgebiet haben, sondern dein Radius ist sozusagen unser kleiner Zirkel von Gleichgesinnten und deren Kinder, das wäre eine unglaubliche Einschränkung gewesen für deren persönliche Entwicklung, für deren soziale Entwicklung. Also das halte ich für völlig weltfremd, solange wir nicht von wirklich kleinen Kindern sprechen.
Ja.
Und ja, also dieses Beispiel von diesem irischen Dorf, ne, um das nochmal ganz kurz zu sagen, das berührt so eine Sehnsucht, so diese Vorstellung, das ist so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, weil es so ein kleines gallisches Dorf leistet Widerstand gegen die großen Unternehmen und schützt seine Kinder. Ja, ne, das ist eine anrührende Geschichte und das mag in so einem abgeschiedenen irischen Örtchen in gewisser Weise für eine Zeit funktionieren, aber das ist keine Lösung für die ganze Welt und es ist auch kein Vorbild für mich und es sollte aus meiner Sicht auch kein Vorbild jetzt für moderne Elternschaft sein, zu sagen, wir bilden alle so kleine gallische Dörfer, wo wir uns abschotten gegen die böse digitale Welt da draußen.
Ich habe ja übrigens nicht mitgelesen, also ich habe am Anfang so ein bisschen ab und zu gefragt, okay, wie läuft es denn so im Klassenchat?
Ja.
Und hab dann so eine, ja, ich weiß nicht, ob das eine naive Hoffnung war oder eine Glückssache oder eine super stabile Eltern-Kind-Beziehung.
Wahrscheinlich das.
Bestimmt, dass wir da nicht mit dabei waren. Neulich gab es so eine Situation, da hat dann ein Vater wohl noch mitgelesen und die Kinder haben sich sehr scherzhaft über diesen Vater lustig gemacht, weil die kennen ja, man kennt ja auch die Eltern, ja, und dann schrieben sie dem einen wohl, ja, der du und dein, keine Ahnung, Vater, der ist ja auch irgendwie immer so ein irgendwas, ja, und der las halt noch mit und das war halt auch irgendwie total blöd, weil da war der sauer über Sachen, die ihn überhaupt nichts angehen.
Ja, ja, also ich habe, wenn ich sage, ich habe da so am Anfang reingeguckt, ich habe sozusagen, ne, bei unserem ersten Kind, als wir das erste Smartphone gekauft hatten, so ein bisschen pflichtschuldigst, weil ich gelesen hatte, dass man das machen soll, dann halt noch 3-4 Mal gesagt, darf ich noch mal sehen auf WhatsApp, mit wem du da schreibst und so, weil ich sozusagen damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, eben so diese ganzen WhatsApp kann total eskalieren und es kann super gefährlich werden, Nachrichten so im Kopf hatte und dann immer so dachte, gute Eltern müssen da jetzt ab und zu mal so einen kleinen Check machen und habe das aber auch sehr, sehr bald dann sein lassen, weil ich auch gemerkt habe, eigentlich will ich da gar nicht mitlesen und ich habe auch das Gefühl, so solange man, wie du sagst, mit dem Kind so ein bisschen im Austausch bleibt, in diesem Hey und alles okay im Klassenchat und so und ein paar Regeln einfach auch erklärt und definiert hat, im Sinne von, wir adden nicht irgendwelche wildfremden Leute auf WhatsApp oder so, dann, ja, läuft es auch so. Aber ich glaube, da kommt es auch wirklich sehr aufs eigene Kind an. Also ich finde gerade beim Thema digitale Medien gibt es manchmal auch so die Tendenz, dass eben Eltern, deren Kinder aus welchen Gründen auch immer gar nicht so arg anfällig sind für die Sogwirkung von Social Media, sich dann oft so hinstellen und sich so auf die Schulter klopfen und sagen, also mein Kind hat ja unbegrenzten Zugang zu allem, aber das nutzt, das will das gar nicht. Also das ist auch nur maximal eine halbe Stunde am Tag am Handy, weil das hat so viele Hobbys und spielt so gern Geige und so. Da, weißt du, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Und das ist für mich auch oft so frustrierend, weil ich denke,
ich hoffe, ich klang vorher nicht so, aber das ist ja
jetzt kein persönlicher Verdienst von dir. Und es hilft halt auch niemandem weiter, der sich wirklich ernsthaft Sorgen macht und sagt, seit mein Kind ein Handy hat, hat das 4, 5, 6, 7 Stunden Medienzeit am Tag, ne? Also das kann man sich ja anzeigen lassen bei diesen Dingern. Und die Sogwirkung, die von sozialen Medien insgesamt und von Smartphones auf alle Menschen, aber auch auf Jugendliche ausgeht, die ist halt immens. Und ja.
Jetzt hattest du zwei wichtige Stichworte. Erstens Social Media, also wir gehen jetzt weiter von WhatsApp. Und zweitens alle Menschen. Und ich finde, um gleich vorzugreifen, das ist für mich schon ein zentrales Argument. Also ich finde, dass der Kinder- und Jugendschutz in diesen Diskussionen manchmal vorgeschoben wird. These 1, weil These 2, Social Media, bestimmte Formen davon, bestimmte Mechanismen davon, und wir wissen das alle, uns allen nicht gut tun. Aber darüber, das ist dann irgendwie okay. Also das ist auch so meine, um sie gleich zu nennen, meine zentrale Kritik an diesen ganzen australischen Plänen. Warum ist es dann ab 18 okay?
Oder ab 16 oder so, ne?
Oder wann auch immer. Natürlich kann vielleicht ein 19-jähriger Raucher seine Sucht besser kontrollieren als ein 12-jähriger Raucher, aber im Prinzip, das Rauchen wäre wahrscheinlich das Problem.
Ja,
über das wir reden müssen als Gesellschaft, über das wir eine Lösung finden müssen. So.
Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits hast du total recht. Also es gibt unglaublich viele erwachsene Menschen, die sich beschweren über Jugendliche, die ganze Zeit nur am Handy hängen. Und wenn man sich deren eigene Bildschirmzeit mal anschaut, sozusagen, dann schlackern einem die Ohren. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es Belege dafür gibt in Sachen Hirnentwicklung und Hirnreife, dass eben die Impulskontrolle und so weiter im Jugendalter noch weniger ausgeprägt ist als bei Erwachsenen. Und wenn natürlich in einer vulnerablen Phase der Hirnentwicklung dann Apps, die sozusagen genau auf diese vulnerablen Stellen abzielen, sozusagen, ne, in eine Jugend hineinwirken, dann ist da tatsächlich auch ein erhöhtes Risiko für manche Suchttendenzen und so weiter da. Mhm. Dazu gibt es schon auch Daten und gleichzeitig ist das, wie du sagst, es ist nicht schwarz-weiß und es ist nicht so, dass sich mit 16 Jahren auf einmal ein Schalter umlegt und dann ist das Gehirn reif für alles, was Social Media mit sich bringt, wenn man das noch nie vorher gesehen hat, also theoretisch, ja, oder mit 18 oder selbst, also diese ganzen Prozesse von Hirnreifeentwicklung und so, da geht man heute eben davon aus, dass die erst mit ungefähr 25 abgeschlossen sind. Und trotzdem dürfen wir mit 18 Auto fahren und wir dürfen, wenn wir wollen, mit 23 Eltern werden oder irgendwelche anderen verantwortungsvollen Entscheidungen treffen. Und niemand sagt, ja, Moment, aber dein Gehirn ist dafür noch nicht ausgereift genug. So, ne? Und also wir sind jetzt ja bei WhatsApp gehangen und jetzt sind wir beim australischen Social Media Verbot. Also es ist, um das nochmal kurz vielleicht aufzumachen, so, dass
Social
Media Apps, die den meisten Eltern wirklich sehr, sehr viel Kopfzerbrechen bereiten, sind eben diese Apps wie TikTok und Instagram und Snapchat und aber auch Spiele, Online-Spiele wie Roblox oder so, bei denen es eben eine Chat-Funktion gibt, wo man dann auch untereinander sich kennenlernen und schreiben kann. Genau. Und als jetzt in Australien über dieses Social-Media-Verbot bis 16 diskutiert wurde, wurde ja auch viel darüber diskutiert, welche Medien da eingeschlossen sein müssen. Es wurde zum Beispiel viel darüber diskutiert, ob YouTube ein soziales Medium ist oder nicht. YouTube hat sehr intensiv argumentiert, es sei keins.
Wir doch nicht. Nein.
Wurde dann aber nachher in das Social-Media-Verbot inkludiert. Ne?
Oh.
Und gleichzeitig ist natürlich auch das immer so ein Phänomen, ne? Wenn du sozusagen eine Liste erstellst und sagst, die sind drin, die sind verboten, dann schießt natürlich lauter Alternativangebote aus dem Boden, die dann halt nicht in dieser Liste inkludiert sind und sagen, wir bieten aber sowas Ähnliches, weil natürlich die Sehnsucht nach solchen Orten von Begegnung und Austausch einfach groß ist. Und gleichzeitig ist es manchmal auch schwer, auf dem Laufenden zu bleiben, also auch als Eltern, weil ich zum Beispiel merke, als ich mich, ne, vor ungefähr 10 Jahren zum ersten Mal dieses Thema so reingefuchst habe. Beim ersten Kind, da ging es ganz viel drum, ab wann darf man Jugendliche auf Instagram lassen? Das war damals die App der Stunde. Und damals war Instagram ja noch eine App, wo keine Videos zu sehen waren, sondern wo man nur Fotos hochladen konnte und so ein bisschen Text dazu. Hatte so ein bisschen was von so einem großen digitalen Fotoalbum. Und die große Sorge damals war, was, wenn insbesondere junge Mädchen dort in Kontakt kommen mit sehr toxischen Schönheitsidealen und so Bildern von Weiblichkeit, die dann für die psychische Entwicklung von so einer jungen Frau nicht günstig sind, ne? Und dann gab es sozusagen ExpertInnen, die sagten auf Instagram mit diesen ganzen Filtern, ne, machen sich alle immer hübscher, als sie sind. Und was macht das sozusagen mit dem Selbstwert von einer 12-Jährigen mit Pickeln, so, ne? Und das waren damals so die Themen. Und als eben mein eigenes Kind dann auf Instagram war, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann wir das erlaubt haben, mit 13 würde ich schätzen, sowas, war das sozusagen auch so die Schlagrichtung im Sinne von, du kannst diese App haben, aber wir wollen dir nochmal sagen, hier sind diese Filter und dies und das und also es ging alles ganz viel um diese Schönheitsideale und so und dann haben wir eben auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass man dann ja auch ein bisschen seinen Feed steuern kann, ne, wem man folgt, was für Accounts man irgendwie gut findet und unser Kind guckte uns so an und war so, ich habe aber keine Lust, irgendwelchen Models zu folgen oder so, ich will Harry Potter Fan-Accounts finden und so und man merkte so, die Diskussion, die da sozusagen in den Medien geführt wurde, ging völlig an der tatsächlichen Lebenswirklichkeit vorbei und wir haben dann als Eltern für uns die Erfahrung gemacht, dass Instagram damals wichtig war zu haben und gleichzeitig gar nicht so unglaublich spannend auf Dauer tatsächlich war und gar nicht so viel geboten hat, sag ich mal. Aber diese App hat sich seitdem halt auch massiv verändert und dann kam TikTok relativ kurze Zeit später dazu und dann kam dieser ganze bewegte Content und dieses nach einem Video geht sofort das nächste Video an und der Algorithmus, der immer stärker dich da so reinzieht und so und da haben wir dann schon gemerkt, wow, wir haben da so eine Tür aufgestoßen zu etwas, von dem wir das Gefühl hatten, das ist so einigermaßen beherrschbar, wir müssen halt so einen Aspekt im Auge haben und auf einmal passieren da ganz, ganz viele Dinge und es geht um völlig andere Themen und es wird immer immer wilder sozusagen. Und wir können uns auch als Eltern immer schwerer orientieren. Und gerade bei TikTok habe ich relativ früh gemerkt, ich habe mir das schon manchmal so zeigen lassen und ich habe mir auch von meinen Kindern erzählen lassen, was sie da machen und was sie da nicht machen. Und habe immer, wenn ich irgendeinen Artikel gelesen hatte über Gefahren, dann nochmal mit ihnen so gesprochen und sagte, ich habe gelesen, Es gibt da so TikTok-Challenges, du darfst auf keinen Fall Waschmittel trinken. Und dann guckten die mich an und waren so, ey, ich bin doch nicht blöd. Aber da war dann schon auch bei mir teilweise dieser Anteil, der dann sagte, ich verstehe es selber nicht mehr, aber meine Kinder scheinen es einigermaßen zu verstehen und damit klarzukommen und ich hoffe jetzt mal das Beste so, der war schon auch da.
Das ist ja dann so der Moment, wo man übertragen gesprochen so ein bisschen die Augen verschließt, ne? Ja, und denkt, wird schon gut gehen, ist mir jetzt heute zu anstrengend, morgen war es mir auch zu anstrengend, da schaue ich da nicht so hin. Und dann gibt es ja schon Entwicklungen, wo du merkst, das muss ja nicht immer alles gleich total schief gehen, aber einfach so, das ist ein bisschen zu viel. Und da kommen plötzlich Themen ins Kinder- und ins Wohnzimmer und ins Haus, die man vorher halt einfach nicht hatte.
Ja.
Prägungen, Neigungen, Interessen und nicht alles davon ist halt so, wie dein eigenes Weltbild ist, sondern manches davon kann für andere Leute eben toxisch sein oder kann einfach auch doof sein oder kann auch einfach nur wahnsinnig
Zeit kosten. Ja, und manches kann auch gefährlich sein.
Also, oder eben auch gefährlich sein, ja.
Genau. Ja.
Und dann ist man ja, finde ich, in so einer doppelten Elternfalle gefangen. Also du hast irgendwie die Verantwortung, du fühlst dich irgendwie schuldig, du kannst aber auch irgendwie nicht so richtig, du weißt auch nicht genau. Und dann, finde ich, kommt ja oft nur so dieser, dieser Hilfeschrei-Mode, her mit dem Gerät, weg damit, Schluss, raus. Also weißt du so,
ich glaube, dass
sehr viele Menschen, die Kinder in dem Alter haben, schon mal den Impuls hatten oder auch dem Impuls nachgegeben haben, das Ding einfach mal so ungefähr an die Wand zu klatschen, das Gerät meine ich. Und hilft uns natürlich aber auch ja eigentlich nicht weiter. Wobei es für mich schon funktioniert hat, diese Sorge/Verzweiflung oder Genervtheit zu zeigen.
Ja.
So dieses, schau her, ich kümmere mich um dich, ich sorge mich, hier ist irgendwas nicht richtig. Vielleicht bin ich der alte Technikidiot, der halt überhaupt nicht versteht, worum es hier geht, was man dann vielleicht so denkt. Aber ich merke hier bestimmt was nicht, dass man spätestens dann halt irgendwie so versucht, wieder in irgendeine Art von Austausch zu kommen.
Ja, also das war schon bei uns auch so ein Ding, dass ich gemerkt habe, okay, ich schaffe das nicht, ich sag mal, auf so einer technischen Ebene mir Einblick in jede einzelne App und jede einzelne Anwendung und jeden einzelnen Spielchat irgendwie zu verschaffen. Das übersteigt meine Kapazitäten, mich da reinzufuchsen. Und meine Kinder sind da so viel schneller und cleverer. Aber was ich kann und was ich immer konnte und was ich auch weiterhin kann, ist, ich kann mit diesen Kindern in Beziehung bleiben. Ich kann ihnen sagen, wenn mir was Sorgen macht. Ich kann ihnen sagen, wenn ich was gelesen habe und wenn sie dann die Augen rollen, dann kann ich sagen, okay, das verstehe ich, dass ich das nervt, aber erklär's mir doch bitte, ja. Und unsere Kinder haben manchmal auch komische Erfahrungen gemacht. Und das ist auch krass, wenn ich dann mit einem 13-, 14-jährigen Kind über sowas spreche wie Online-Grooming zum Beispiel, ne? Also dass irgendwelche erwachsene Leute sich dann an Minderjährige ranmachen in solchen Chats bei so Spielen und dann so völlig abgeklärt, mein 13-jähriges Kind sagt so, ja, ja, klar, das passiert jeden Tag, aber die blockiert man dann halt, das merkt man ja sofort. Wo man dann einerseits denkt, du bist schon krass kompetent und andererseits aber auch so ein bisschen dieses Erschrecken darüber zu sagen, okay, das ist einfach für dich normal, dass da jeden Tag irgendwelche creepy Erwachsenen dich anschreiben oder was, ne, so.
Ja, und auch dieses Gefühl von uns, und wo war ich, um dich zu schützen, ne, das ist ja immer noch mal so eine Ebene, die da noch dazu kommt.
Ja, und funktioniert das wirklich in 100% aller Fälle so, ne, dass du das erkennst. Und ich habe aber schon das Gefühl gehabt, dass, wenn ich da angefangen hätte, weißt du, in der Eltern-Kind-Beziehung, die sozusagen nie brachial mit Verboten gearbeitet hat, die immer auf Beziehung und Verständnis und Austausch und was brauchst du und was brauch ich und so basiert hat, dann auf einmal mit 13 oder 14 solche Poller rauszuholen und zu sagen, und diese App verbieten wir dir und das wird blockiert und so, das hätte zu uns und unserer Beziehung tatsächlich nicht gepasst, sondern es war tatsächlich so, dass ich schon das Gefühl hatte, wenn meine Kinder dann sagen sowas wie, es ist jetzt für uns wichtig, auf TikTok zu sein und dann erzählen, was sie da machen und was ihnen da wichtig ist und so, dass dann ich da auch den Anspruch an mich hatte, nicht einfach aus meiner eigenen Angst heraus zu sagen, erlaube ich aber nicht, ich habe die Macht, ich nehme dir das weg, sondern irgendwie dann auch nach einem Weg zu suchen, wie sie sowas haben können und wie ich gleichzeitig meine Ängste und Sorgen haben kann und da mit ihnen im Austausch sein kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich würde dir leider nur noch gerne eine Ebene argumentativ auch noch rausziehen und die ist, du kannst es ja nicht verhindern. Also ob das Zweithandy oder eben der beste Freund, der zu Hause TikTok hat, ich meine, wir alle haben in unserer Kindheit und Jugend, je nachdem, welche Generation wir sind, Dinge gesehen oder benutzt oder getan, vor denen uns unsere Eltern definitiv schützen wollten und auch aus gutem Grund schützen wollten. Ja. Also ich glaube, dass es manchmal kein Zeichen von Ohnmacht ist, wenn man sagt, ich kann das nicht verhindern mit brachialen. Also jedes Kind ab 12 oder 14 kann sich, glaube ich, auf YouTube anschauen, wie man Bildschirmcodes von jeder Art von Gerät knackt und so weiter und so fort oder dass du es gar nicht siehst. Oder also das hilft, Achsen und Anker zu setzen, um zu sagen, hier, du verstößt hier gegen gewisse Familienwerte oder Absprachen oder sowas, aber ganz ohne wird es nicht funktionieren. Ja. Und ich glaube, ich habe manchmal und manchmal vielleicht auch zu viel einfach nur gehofft, wird schon gut gehen, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ja. Also ich wollte es überhaupt jetzt hier mich in keinster Weise als, dass ich jetzt glaube, dass ich das total gut gemacht habe, hier so irgendwie darstellen.
Also ich kann sagen, dass definitiv spezifisch während der Corona-Lockdowns, wo dann ja auch diese äußere Struktur mit Schule und so weiter dann auch zwischenzeitlich für Monate wegfiel, unsere Kinder teilweise immens viel Zeit in so sozialen Netzwerken verbracht haben. Das war einerseits auch ein bisschen ein Ersatz fürs tatsächliche Freundetreffen. Das war aber auch einfach so ein bisschen eine Reaktion auf diese Langeweile, auf dieses, was soll man auch sonst tun? Und wie das so war in vielen Familien, war das halt auch bei uns, dass man dann auch teilweise einfach so viel selber noch auf der Platte hatte mit, wie arbeiten wir jetzt im Homeoffice und so weiter, dass wir da auch weniger nah dran waren als schon in anderen Zeiten, wo wir einfach mehr Kapazitäten, glaube ich, hatten. Und was ich da ganz interessant fand, ohne das jetzt als repräsentativ beschreiben zu wollen, war, dass ich sozusagen bei beiden unseren Teenagern wahrgenommen habe, dass es dann zwischenzeitlich manchmal wirklich so einen Hang zum Exzess gab, also so Bildschirmzeiten von 14 Stunden am Tag oder so. Und dann aber gleichzeitig auch bei den Kindern selber so eine Erkenntnis, das tut mir nicht gut, das fühlt sich nicht gut an. Also wirklich auch, dass sie das dann auch so ausgesprochen haben und sagen, so einen kompletten Tag auf TikTok rumzuhängen, danach ist dein Gehirn auch Matsch. Und das will ich einfach so nicht mehr, dieses Gefühl. Ja? Und ich sage nicht, in Sachen sozialen Medien regelt sich alles immer von alleine, überhaupt nicht. Mhm. Aber ich habe bei unseren Kindern sehr, sehr stark wahrgenommen, dass die von sich aus dann angefangen haben, sich Apps runterzuladen, die ihre Zeiten in bestimmten Netzwerken beschränken und so sich da irgendwelche, also du weißt auch, dass diese Apps nicht immer halten, was sie versprechen, dass man die überwinden kann und so weiter, aber ich fand es ganz interessant, dass da sozusagen ohne äußeren Druck, weißt du, ohne dass wir sagten, du darfst nicht mehr als eine Stunde am Tag oder so, die Kinder sich selber solche Regeln praktisch versucht haben zu geben und versucht haben, dagegen zu wirken. Und wir sprechen da auch offen drüber, wie schwer das manchmal ist. Also ich habe vor kurzem mit einem meiner Kinder gesprochen und also über solche technischen Möglichkeiten, diesen Konsum zu beschränken. Und dann hat mein Kind selber offen gesagt, ja, ich habe so eine App, wo ich meinen TikTok-Konsum begrenze und wenn ich das so viele Tage schaffe, kriege ich irgendwie eine Belohnung. Und das habe ich jetzt auch schon voll lange durchgehalten. Und dann sagt es so im nächsten Satz, aber wenn was halt super interessant ist, dann gucke ich auf dem Tablet weiter, weil da wird es nicht gezählt in diese App auf dem Handy, weißt du? Und das ist dann aber auch, finde ich, irgendwo anrührend, wenn man so dann teilweise auch merkt, ey, wir haben alle die gleichen Struggles. Also das ist doch genau das, was uns teilweise als Erwachsene auch passiert, dass man halt so versackt, ne? Auch in so einer App mal.
Ja, ja. Und dass das ja eigentlich was Verbindendes ist, auch zwischen denen und uns. Mhm. Ja. Hm. Ich glaube, wenn man Glück hat, ist es eine Phase. Mhm. Dann kommen andere Dinge ins Leben, die das Offline-Leben wieder spannender machen oder dafür einen gewissen Ausgleich sorgen. Aber natürlich ist dieses Sucht- und Süchtigmachend und dieses Polarisierende und dieses einseitig politisierende und so weiter, das ist halt schon graus. Also ich finde, dass wir da trotzdem als Eltern oder dass wir als Gesellschaft da schon auch einfach politisch alleine gelassen werden. Also
total,
ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wie Taiwan hat ja vor 2-3 Jahren, die haben irgendwie eine Hackerin zur Ministerin gemacht. Die hat dann einen BürgerInnenrat installiert. Also die ganze Geschichte kriege ich nicht mehr zusammen. Aber was Taiwan geschafft hat, waren so ein paar Planken reinzuziehen. Wie gehen wir als Gesellschaft mit Fehlinformationen um? Die hatten natürlich massiv zu tun mit chinesischen Bots, die sozusagen das Land delegitimieren wollten. Und kurz gesagt, sie haben es geschafft, dass sich Fehlinformationen nicht mehr so stark verbreitet und dass die Plattformen mit in der Verantwortung sind, wer postet hier was und wie. Also ich bringe es leider nicht mehr ganz zusammen. Vielleicht suche ich würde einen Link euch raussuchen und in die Shownotes suchen, wen das interessiert. Aber ich las dieses Interview mit der Frau und war so, so einfach kann man zumindest die Hälfte oder ein Drittel der Probleme abräumen. Und das ist so mein Take, dass wir als Eltern oder auch einfach als Nutzer manchmal da schon sehr im Wald stehen, ja, wie du vorhin sagtest, das sind irgendwelche Apps, von denen hast du noch nie gehört, die haben irgendwelche Funktionen, die überhaupt nicht funktionieren und wie sollst du jetzt da bitte deine staatsbürgerlichen Elternpflichten auch nur ansatzweise nachkommen und ich will das Problem nicht ganz von mir wegschieben, aber ich will sagen, wenn Taiwan es geschafft hat, solche Plattformen zu regulieren, wo nicht irgendein Bot irgendwie eine russische Falschwahrheit nach der anderen unseren Kindern im Kinderzimmer um die Ohren haut, dann hättest du halt auch ein bisschen weniger Diskussionen zum Thema, wer hat jetzt diesen Krieg angefangen und das hast du auch, also fiktives Beispiel, das war jetzt nicht hier, aber und die gleiche Diskussion hast du ja dann auch plötzlich, wenn du deine entfernte Tante nach 2 Jahren wieder trittst und die dir den gleichen Scheiß erzählt. Also, so und also wenn ich da so einen Wunsch hätte, dann eher diesen.
Ja, das ist ja auch ein großes Argument gegen dieses Social Media Verbot in Australien, für unter 16-Jährige, dass in gewisser Weise durch so ein Verbot dann so eine Illusion von Sicherheit geschaffen wird, die gleichzeitig von den Plattformen aber dann auch gar nichts verlangt, ne? Also außer einem Altersnachweis, ja, aber sozusagen sämtliche Bestrebungen zu sagen, Plattformen sind auch verantwortlich für Jugendschutz und dafür die Inhalte zu prüfen, die sie da bereitstellen und haben da auch eine Verantwortung, ja, zu schauen, welche Fehlinformationen, welche Propaganda da auf ihren eigenen Servern hochgeladen wird. Das wird dann alles abgeräumt mit, naja, Jugendliche dürfen hier ja eh nicht sein und Erwachsene sind selber verantwortlich, ne? Und da gibt es ja tatsächlich auch ein großes Bestreben durchaus von ExpertInnen, die in diesem Feld wirklich sich sehr gut auskennen, zu sagen, eigentlich müsste es genau andersrum sein. Man müsste sozusagen sagen, nicht die Eltern sind in der Verantwortung, ihre Jugendlichen fernzuhalten oder die Jugendlichen diese, ne, sondern die Plattformen müssen Verantwortung übernehmen, dass es ein sicheres Umfeld ist und zwar auch für 14-Jährige, ne? Und ach, das ist alles auch so ja, komplex. Und ich finde das auch manchmal wirklich sehr ernüchternd, wenn man einfach sieht, welche unglaubliche Macht dann solche wenigen großen Firmen haben, die sich dann auf einmal schier alles erlauben können, ne? Und alles, was wir sozusagen so erarbeitet hatten an sowas wie Pressekodex und so, ne? Also Jugendschutzgesetz und so, scheitert alles nicht mehr zu gelten in dem Moment, wo irgendein großer Tech-Gigant aus den USA oder China oder Russland oder sonst woher sagt, nö, will ich nicht. Ja, und dann kann man sich anscheinend über alle Regeln hinwegsetzen. Was ich einfach noch kurz erwähnen wollte, weil ich vorhin dieses Schwarz-Weiß-Denken so angesprochen habe, ist, was mir in diesem Diskurs oft so zu kurz kommt, sind eben auch die Benefits von Social Media. Es gibt da auch Untersuchungen dazu, dass Social Media sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene wirklich auch mit positiven Effekten einhergehen kann. Und zwar insbesondere bei moderater Nutzung, also etwa weniger als 2 Stunden am Tag, bei aktiver Nutzung, wo man nicht nur so scrollt und praktisch sich berieseln lässt, sondern wo man selbst vielleicht auch Inhalte erstellt oder mit Leuten in Austausch geht, diskutiert sowas. Und natürlich auch bei einer kuratierten Nutzung, wo sozusagen man Inhalte konsumiert, die einen persönlich interessieren, weiterbringen, so. Und oft wird, wenn wir über Social Media sprechen, so ein bisschen über diese, sag ich mal, Shitholes in Social Media gesprochen, die es unzweifelhaft gibt, mit Fake News und Propaganda und Gewaltvideos und sexistischem Scheiß, so, ja. Und gleichzeitig ist Social Media aber auch ein Ort, wo es manchmal so Kleinode zu entdecken gibt. Irgendwelche wirklich coolen Content Creator, die zu spannenden Themen Inhalte aufbereiten, ne. Du kannst da, also als junge Person, die so anfängt, Hobbys zu suchen, ja, kannst du kochen lernen, zeichnen lernen, häkeln lernen, alle möglichen DIY-Videos finden, die irgendwie dich inspirieren können. Du kannst eine Community finden. Und es ein besonders wichtiger und oft unterschätzter Aspekt ist auch, dass gerade junge Menschen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, ob sie dann vielleicht eine besondere Krankheit oder Behinderung haben, ob sie vielleicht neurodivergent sind, ob sie queer sind, ob sie was auch immer, dass die oft tatsächlich auf Social Media auch so ein bisschen ihre Crowd finden, ihre Leute finden und merken, ich bin nicht allein. Es gibt da tatsächlich Untersuchungen dazu, dass da junge Menschen teilweise aus so einem Gefühl von Einsamkeit und sozialer Isolation herausfinden, indem sie quasi online so, ne, so einen Clan finden von Menschen, die ihnen zeigen, du bist nicht allein und es gibt noch ganz viele andere Menschen auf der Welt, die so sind wie du, nur halt vielleicht nicht in dem Ort oder in der Stadt, in der du lebst. Und das fand ich durchaus interessant, dass als jetzt dieses Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 in Australien in Kraft trat, dass da mehrere Verbände, die sich spezifisch auch für die Rechte zum Beispiel queerer Jugendliche stark machen, große Sorge geäußert haben, dass sie sagen, ihr nehmt damit den 14-Jährigen auf Identitätssuche auch einen Ort, wo sie außerhalb ihrer Familie oder ihrer Kirchengemeinde oder ihrer Schule andere Menschen finden können, die so fühlen und so ticken wie sie und wo sie auch Bestärkung und positive, ne, Rollenvorbilder finden können. Und ich habe da mal mit einer Frau drüber diskutiert, die sich sehr stark gemacht hat für so ein Social-Media-Verbot in Deutschland, also die in so einer Elterninitiative war Und das gibt's ja auch in Deutschland, Smartphone frei bis 14 oder wie das heißt. Und habe das Argument so gebracht und dann sagte sie so, ja, man könnte dann ja vielleicht für autistische oder queere Jugendliche auch eine Ausnahme machen. Und dann habe ich so gedacht, wie soll das denn gehen? Die laufen ja nicht mit einem Sticker auf der Stirn rum. Weißt du? Dass du als Eltern sagst, ach so, ich habe ein anderes Kind, ja dann. So, sondern darum geht es ja gerade, dass wir als Eltern eben oft auch nicht alles von unseren Kindern wissen und unsere Kinder dann eben auch in digitalen Räumen teilweise, ne, auf Themen stoßen und Dinge explorieren, die sie vielleicht mit uns Eltern nicht besprechen wollen. Und wie sollen wir denn wissen, ob sie diese Räume brauchen und ob sie die finden, wenn wir einfach pauschal alles zusperren?
Ich würde das, um ehrlich zu sein, fast noch ein bisschen erweitern wollen. Also ohne jetzt dein Argument irgendwie entkräften zu wollen, ja, denke ich, dass es schon ausreicht zu wissen, ich bin der Einzige, der sich für britischen Punk der 80er interessiert oder für, Ahnung, die Wurzeln von Hip-Hop in den, wo auch immer. Also wenn du, wann immer du, jetzt habe ich zwei Musikbeispiele genannt, aber irgendwie, wenn du ein Fable hast für also irgendein Ding machst, das war ja schon der Effekt vom Internet, dass du plötzlich gemerkt hast, geil, gibt es irgendwo in Australien einen Typen, der macht echt genau, also weißt du so? Ja. Und also dieses verbindende Ursprüngliche, das ist, glaube ich, individuell wie gesellschaftlich überhaupt nicht hoch genug hängen, weil das Jugendliche ist ja das Suchen nach Neuem, Unbekanntem, nach sich abgrenzen, sich irgendwo dazugehören und zu denen auf gar keinen Fall und so weiter und so fort. Ja, ja. Und das, wir haben ein Buch gelesen über die Anfänge von Deutschrap und die ersten ProtagonistInnen, die haben sich dann am Hauptbahnhof an den selbstbemalten Sneakers erkannt. Also weil einfach, es gab keine Form, sich irgendwo zu treffen oder zu vernetzen, weil du musstest da halt irgendwie
ein äußerlich sichtbares Zeichen tragen, sozusagen.
Wo solltest du jemanden finden, der auch Breakdance gut findet?
Ja, ja.
Als es noch eine völlige Nische war. So.
Und also ich kann ganz konkret sagen, in unserer Familie sind über spezifisch TikTok, aber auch andere soziale Netzwerke, wirklich sozusagen Hobbys eingezogen, die meinen Jugendlichen total viel gebracht haben. Also von BookTok angefangen, ne, was sozusagen eins unserer Kinder zur absoluten Leseratte gemacht hat, über Sportbegeisterung, über die Leidenschaft für bestimmte asiatische Rezepte. Also da sind auch wirklich viele spannende Impulse in unser Familienleben reingekommen. Und das heißt nicht, dass es nicht auch andere Aspekte gibt, aber ich finde, wir müssen das wirklich so beides betrachten und eben auch sehen, dass viele Gefahren von sozialen Medien besonders stark natürlich auch auf Kinder und Jugendliche wirken, die aus welchen Gründen auch immer sonst eher wenig Halt in ihrem Leben haben und sozusagen wenig Korrektiv auch in ihrem Leben haben. Wenn ich in einer Familie aufwachse, in einem sozialen Umfeld aufwachse, wo, wenn ich was Weirdes gesehen habe auf TikTok, ich darüber auch sprechen kann und das einordnen kann und dann auch noch andere Informationen bekomme, ist es was anderes, als wenn das sozusagen meine einzige Welt ist, in der ich mich bewege. Ne?
Ja, eins würde ich runterschiften. Ich glaube nicht, dass jedes Kind dann auch, also, ne, also du siehst was sehr Weirdes auf TikTok, was auch immer das jetzt ist.
Ja.
Und selbst wenn es nicht damit kommt und sagt, Mama, guck mal.
Ich habe was Komisches gesehen.
Willst du auch mal gucken? Ah, nee. Schau mal, stinkt, willst du riechen? Dass das Restsetting halt entscheidend ist.
Das meine ich. Also es geht nicht immer darum, alles anzusprechen. Unsere Kinder haben sicher uns auch nicht alles gezeigt, was sie je gesehen haben. Aber so ein bisschen dieses, was passiert noch drumherum, ne? Ja. Das halte ich schon für wichtig. Und gleichzeitig, das möchte ich auch vielleicht noch zum Abschluss sagen, ich bin auf unserem Weg mit unseren Kindern, mit sozialen Medien immer auch ein bisschen geschwommen. Wir haben versucht, so eine Freiheit in Grenzen-Geschichte da irgendwie hochzuhalten, waren, glaube ich, tendenziell oft eher auf der großzügigeren Seite. Unsere Kinder hatten relativ früh keine, ich sag mal so, Medienzeit mehr, wie es das ja in vielen Familien gibt, so wo man sagt, wir schalten dir jetzt eine Stunde frei oder so, sondern wir haben eher so situativ geguckt, ne, was ist jetzt wann dran. Und unsere Kinder hatten relativ früh die Freiheit auch selbst zu entscheiden, wie viel Zeit sie an ihren Smartphones verbringen, solange sie zur Schule gegangen sind und Hausaufgaben gemacht haben und bei Mahlzeiten kein Handy hatten und so. Also solche Regeln gab es schon, aber das war sonst relativ frei. Und wir sind damit, glaube ich, so okay gefahren, wobei ich auch das Gefühl habe, wir haben bei manchen Dingen auch einfach Glück gehabt. Also wirklich auch, dass unsere Jugendlichen da nach meinem Dafürhalten guten Umgang so auf Dauer und im Großen und Ganzen mitgefunden haben. Und was ich aber jetzt sehr interessant fand, war, dass ich mich eben vor kurzem mit meinen beiden großen Kindern unterhalten habe über das Thema Social Media in Bezug auf ihre eigenen jüngeren Geschwister. Im Sinne von, hey, was denkt ihr denn, wann sollen die Social Media haben? Und die waren beide extrem warnend und sagen, ey, ihr müsst die echt streng, so lange wie möglich fernhalten. Das, ihr glaubt nicht, was da für ein Scheiß mittlerweile ist mit diesen KI-generierten Videos, mit den ganzen Fake News, mit der ganzen politischen Propaganda. Das ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit den sozialen Netzwerken, die ihr uns damals entlassen habt. Haltet die fern, solange es geht. Und das fand ich schon auch krass zu hören. Ne? Also von Jugendlichen, die selber Social Media aktiv nutzen und durchaus auch die Benefits sehen, dass dann gleichzeitig dieser Impuls, erstmal zu sagen, verschiebt das nach hinten, solange es geht, ganz stark da war. Und ganz stark auch diese Beschreibung war, zu sagen, Social Media heute ist nicht mehr Social Media vor 5 oder vor 10 Jahren. Das ist echt alles nochmal unendlich viel krasser geworden. Und ich weiß nicht, ob das auch einfach was wieder mit dem Älterwerden zu tun hat. Weißt du, so dieses früher war alles besser, auch schon, wenn man vielleicht selber 18 ist. Aber es hat schon was in mir bewegt, dass ich dachte, okay, vielleicht müssen wir noch ein klein bisschen vorsichtiger sein, als wir das bei den großen Kindern waren. Das ist gerade im Moment so ein Gefühl bei mir, ohne dass ich jetzt an dieser Grundhaltung zu sagen, ich will nicht ins autoritäre Verbieten reinrutschen, irgendwas ändern würde. Ne? Also was du gesagt hast, zu sagen, die haben ja auch Zugriff auf die Smartphones anderer Kinder und im Zweifelsfall erschleichen die sich heimlich irgendwas. Das ist mir alles vollkommen bewusst. Aber ja, also das hat schon bei mir Eindruck hinterlassen, mit welcher Deutlichkeit da unsere Teenager selber so gesagt haben, ey, versuch das mal eher noch ein bisschen rauszuschieben.
Ich glaube, dass das zwei Themen sind. Also das eine, sozusagen, wie habt ihr es gemacht mit euren Jugendlichen und seid ihr da irgendwie gut durchgekommen oder so? Ich glaube, ich habe hier schon Fehler gemacht. Manchmal ist es auch einfach, weiß es nicht besser. Unser jüngeres Kind wollte selbst gedrehte Videos schneiden auf dem Handy. Also hat so ein Handy, mit dem man nichts kann, halt Videos schneiden. Okay, also brauchen wir ein Programm fürs Videoschneiden? CapCut, okay, CapCut. Keine Ahnung. Nicht gewusst, dass das ein TikTok-Programm ist, auf dem man, wenn man nur auf zwei Knöpfe drückt, bist du auf TikTok. Oh. Und dann guckte der plötzlich, ohne dass ich es wissen konnte, AfD-Videos. Ja, und dann kam er und sagte, die AfD ist doch schlecht, oder? Und ich so, what? Also du wirst immer in so Situationen, glaube ich, mit dem Zeug geraten, wo du sagst, fuck, was habe ich getan? Oder was ist da passiert? Oder was haben die da gesehen? Oder was für Einflüsse sind da gekommen? Wenn jetzt die Jugendlichen heute warnen, das kenne ich auch, dass die älteren Kinder oft so eine Mischung machen, glaube ich, aus, ich durfte das damals nicht, wieso darf das kleine Kind das jetzt? Und auch, ich habe da Dinge gesehen, die mir nicht gut getan haben. Ich würde gern mein jüngeres Kind davor schützen. Mhm. Ich kann das verstehen, aber das löst, glaube ich, das Problem nicht. Ich glaube, dass das sozusagen so Verarbeitungen im Nachhinein sind. Ich hätte mir gewünscht, dass ihr mehr für mich da, ich hätte mir gewünscht, dass ich da manche Binge-Wochen nicht verbracht hätte oder irgendwelchen Trends hinterhergehangen bin oder so. Ich glaube, ganz unbeschadet geht keiner aus dem Ding raus. Mir ging es, glaube ich, aber heute trotzdem darum zu sagen, dieses, jetzt beschämen wir das mal so, wie unsere Eltern früher Fernsehen, also Fernsehen ist scheiße, macht blöd, die Kinder können sich nicht mehr konzentrieren und so. Das springt mir halt einfach zu kurz. Also ich werde jetzt nicht der große TikTok-Verteidiger werden, auf gar keinen Fall. Aber dieses, jetzt beschämen wir auch noch Eltern, die ihre Kinder auf dieses böse chinesische Manipulationsdingsbums lassen, das springt mir halt einfach viel zu kurz.
Ja. Boah, ich bin voll gespannt auf Meinung und Rückmeldung spezifisch zu diesem Thema. Schreibt uns total gerne an podcast@noraimlau.de, wie ihr das gehandelt habt oder handelt oder zu handeln vorhabt mit dem Social Media bei der Nutzung eures Kindes. Ich habe das Gefühl, da ist auch die Einschätzung manchmal so unterschiedlich, ob man selber noch eher jüngere Kinder hat. Also ich erlebe das ganz oft, dass Eltern, die sozusagen deren ältestes Kind 7 ist oder so, sagen, mein Kind wird vor 14 gar nichts haben. So. Und weil das einfach noch so abstrakt ist und so weit weg und man so stark in diesem Schutzgedanken drin hängt. Und wenn man dann wirklich Jugendliche hat und merkt, wie ist denn das mit einem 13-Jährigen so, dann verändert sich da auch nochmal ganz viel. Und ich bin da sehr... ja, dankbar, wenn wir da vielleicht noch mal ein paar Impulse und Rückmeldungen kriegen, genau. Weil natürlich unsere eigenen persönlichen Erfahrungen da auch immer begrenzt sind. Aber wir finden es, glaube ich, einfach beide ein wichtiges Thema, über das man im Gespräch bleiben sollte und dass man eben nicht so plakativ im Sinne von soziale Medien sind der Teufel oder soziale Medien sind total unproblematisch behandeln kann.
Genau. Ich war da neulich auch auf so einem Vortrag, da ging es auch in die ganze Zeit nur in diese Richtung, das ist alles böse, alles evil und so. Und da war dann neben mir eine Mutter und die sagte, also ich habe meine halbe Jugend gezockt und aus mir ist trotzdem was geworden. Ja. Das fand ich total cool. Das ist einfach so dieses, ich glaube auch je nachdem, wie viel Berührungen und Erfahrungen wir damit selber gemacht haben oder machen gerade, dass das auch nochmal den Blick verändern kann. Naja, wir bleiben gespannt, genau. Und damit... Nora, kommen wir zur Sponsorin unserer aktuellen Folge und es folgt deswegen etwas Werbung.
Ja, die Unterstützerin unserer aktuellen Folge ist Cordula Rothmeier. Ich habe sie schon ganz, ganz oft empfohlen in unterschiedlichen Kontexten. Sie ist Buchhändlerin und Kinderbuchberaterin und darauf spezialisiert, Eltern und Familien, aber auch insgesamt Menschen, die sich für Bücher interessieren, sehr individuell per WhatsApp zu beraten. Das heißt, sie führt sozusagen ihre Buchhandlung per WhatsApp. Ihr könnt quasi die Bequemlichkeit von Online-Shopping verbinden mit einer persönlichen Beratung, wie man sie klassischerweise in so einem inhabergeführten Buchladen um die Ecke bekommen würdet. Das funktioniert also so, dass ihr Cordula anschreiben könnt und ganz spezifische Wünsche äußern könnt. Ne, hast du einen Tipp für einen Ratgeber, für eine Familie, die ihr erstes Kind erwartet in dieser und jenen Situation? Oder hast du einen Tipp für ein Geburtstagsgeschenk für einen 5-jährigen Jungen, den gerade folgendes Thema umtreibt oder so? Ne? Es können auch sehr spezifische Lebenssituationen sein, für die ihr vielleicht ein passendes Sachbuch braucht, um was zu erklären. Oder ihr sucht nach einer bestimmten Geschichte oder einem Selbstlesebuch, einem Roman, was auch immer. Und Cordula kennt sich extrem gut aus. Hat eine riesige Bandbreite an Büchern im Portfolio, hat natürlich auch alle meine Bücher im Portfolio und empfiehlt die gerne und viel.
Ja, und das Coole ist natürlich dann, wenn die Beratung vorbei ist und ihr die Bücher haben möchtet, dann schickt sie es euch eben zu. Das heißt, ihr müsst es dann nicht noch irgendwo bestellen oder euch
woanders rauskommen,
sondern die bekommt ihr dann einfach von ihr geschickt. Im Februar 26 feiert sie ihr 6-jähriges Jubiläum und das bedeutet für alle AnfanghörerInnen, dass ab 50 Euro Warenwert die Lieferung der Sachen dann versandkostenfrei ist.
Genau. Cordula hat eine WhatsApp-Gruppe auch, in der sie Beratungen dann durchführt und da gibt es einen Tag der offenen Tür, da führt sie euch sozusagen durch ihren virtuellen Laden und stellt ihr gesamtes Sortiment vor und berät auch persönlich, wenn gewünscht. Da könnt ihr total gerne mal reinschauen. Wir packen euch beide Links in die Shownotes, also sowohl den zur individuellen Beratung direkt bei Cordula als auch zu ihrer Gruppe.
Ganz genau. Vielen Dank. Und damit können wir wieder mal in unser Lieblingspostfach gucken, Nora, was es da Neues gibt. Und zwar, Nora, wollte ich dir eine Mail zur Höflichkeitsfolge vorlesen. Schreibt uns Janina, ihr Lieben. Eure Folge zum Thema Höflichkeit kam wirklich wie gerufen. Wir hatten kürzlich schulärztliche Untersuchungen auf dem Gesundheitsamt. Meine Tochter, bald 6, ist sehr willensstark und kennt ihre Grenzen. Sie ist aber gleichzeitig oft unsicher in neuen Situationen, weil sie die Ansprüche an sich selbst oft hochsteckt. Bei der Untersuchung hat sie sich von Anfang an verweigert, hat geflucht und die Arme verschränkt. Mit viel Überredung und leider auch Drohungen meinerseits, wenn du den Sehtest hier nicht machst, müssen wir zum Augenarzt, hat es dann irgendwie geklappt, sie hat auch kaum Fehler gemacht. Die Ärztin sagte zum Schluss, meine Tochter sei kognitiv mehr als fit für die Schule, sozial-emotional stehe sie sich mit ihrer Bockigkeit aber selbst im Weg. Mir war das alles sehr unangenehm. Trotzdem habe ich meine Tochter draußen bestärkt, weil sie mitgemacht hat, obwohl sie überhaupt gar nicht wollte. Ich habe später geweint und mich gefragt, ob der Charakter meiner Tochter ihr später wirklich Steine in den Weg legt. Eure Folge hat mir Mut gemacht, auf meine Intuition zu hören. Denn Erstens wird die Unsicherheit von meiner Tochter meistens fälschlicherweise als Bockigkeit gedeutet und zweitens möchte ich sie ja genau so erziehen, dass sie eben Dinge hinterfragt, bevor sie etwas macht und ihre Grenzen kennt. Ich weiß, dass sie damit auch mal aneckt und ihr Verhalten als unhöflich angesehen werden kann, trotzdem denke ich, dass es der richtige Weg ist, um gute Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben zu haben. Danke dafür. Viele Grüße, Janina.
Ja. Oh, ich kann da so mitfühlen bei beidem. Also sowohl bei diesem Wunsch, dem Kind zu sagen, so jetzt bitte hier einmal funktionieren, beschäme mich jetzt hier auch nicht, ja, stell mich nicht bloß. Und andererseits aber auch bei diesem Gefühl von, hey, eigentlich wollen wir das doch. Kinder großziehen, die auf ihre Grenzen achten, die auch Nein sagen, die nicht einfach alles, ne, immer brav umsetzen, weil halt Erwachsene das von ihnen erwarten. Insofern, also von mir gibt es zu dieser Mail einfach ganz, ganz viel Mitgefühl. Ich habe sofort mehrere Situationen vor Augen, wo ich mit einem meiner Kinder, ne, in irgendeiner komischen Test- oder medizinischen Untersuchungssituation war und ein Kind sich verweigert hat und ich so geschwankt bin zwischen Scham und Stolz. Und ich finde es wichtig, sich da auf die Stolzseite dann zu schlagen und wirklich zu sagen, das ist gut und das ist richtig, dass wir selbstbewusste Kinder großziehen. Und selbstbewusst ist nicht unhöflich, sondern das ist einfach manchmal ungewohnt, wenn ein sechsjähriges Kind dann sagt, nö, das darfst du nicht. Aber es ist eigentlich total wertvoll, wenn Kinder diese innere Stärke haben.
Ja, also vielen Dank auch Janina für die Mail. Ihr könnt uns, wie gesagt, schreiben an podcast@nora-imlau.de. Und damit würde ich sagen, vielen Dank und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.